Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi, draußen wird es langsam aber sicher herbstlich, wir sind ja schon, offiziell ist es die Sommerpause, aber größtenteils ist es ja die Herbstpause in der Formel E, irgendwo zwischen zwei Saisons und trotzdem machen wir unseren Podcast. Allerdings nicht mehr für allzu lange. Wir gehen nach dieser Episode das schon mal als kleine Hausnotiz vorab in eine kleine Herbstpause und melden uns dann nach diesem Podcast in 4 Wochen wieder. Jetzt aber erstmal schön Formel E und Elektroautorennen zusammenkehren, denn also es ist ja trotzdem irgendwie was los auf dem Nachrichtenbazar, auf dem Marktplatz. Mit mir dabei, um die letzten Tage und Wochen zusammenzukehren, ist mein Namensvetter, der andere Tobi. Hi!
Schönen guten Tag.
Wie sieht's aus bei dir? Was hast du gemacht die letzten 2 Wochen?
Ach, die letzten 2 Wochen habe ich eigentlich nicht sonderlich viel gemacht. Das schlechte Wetter ist auch hier im tiefen Westen mittlerweile angekommen, sodass die Optionen überschaubar sind. Daher relativ viel Zeit auf dem Sofa verbracht. Auch wenn die Formel E die Sommer- oder Herbstpause hat, in anderen Serien geht es ja nach wie vor rund, da gibt es einiges zu sehen. 24-Stunden-Rennen von Le Mans, 24 Stunden am Nürburgring, um mal einfach mal 2 Beispiele zu nennen, was man an den vergangenen Wochenende alles gut hat tun können. Und ansonsten, Netflix gibt es ja auch noch.
Gehst du zum Eifel-Grand Prix nächstes Wochenende in Deutschland, Tobi, am Nürburgring?
Ich war interessiert, aber da das Wetter so richtig bescheiden werden soll und die Tickets auf den überdachten Tribünen dann doch 469 Euro kosten sollen, habe ich mich dann da doch leider dagegen entschieden, obwohl ich sagen muss, dass ich verdammt gern nochmal dabei gewesen wäre, aber ja, Formel 1, das ist auch trotz Corona immer noch so, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in meinen Augen nicht.
Dann doch lieber Formel E-Rennen gucken gehen, für schön 30 Euro auf die Tribüne setzen und einen Tag voll mit Action haben, oder? Außerdem ist die Formel E ja eine ganz schön grüne Meisterschaft, um mal eine unelegante Brücke zu schlagen zu unserem ersten Thema, über das wir reden wollen. Denn anders als die Formel 1 ist die Formel E jetzt offiziell klimaneutral. Wir haben in der letzten Woche drüber geredet und geschimpft wie die Rohrspatzen, dass die Formel E doch sich immer so als grüne Serie verkaufen möchte und dann selbst aber zehntausende Tonnen, im letzten Jahr 45.000 Tonnen CO2-äquivalente Treibhausgasemissionen verursacht hat. Da haben wir uns ein bisschen drüber aufgeregt. Schwuppdiwupp, ich glaube, die haben uns gehört in London, kam 3 Tage, glaube ich, nachdem der E-Pod online war, die Ankündigung, die Formel E ist jetzt klimaneutral. Und ich frage mich, wie geht das?
Es geht natürlich nur auf dem Papier. Ja, das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Denn Fakt ist, die Logistik, die ja den Hauptanteil ausmacht bei den Emissionen, die Formel E verursacht, genau wie der Transport oder der Transport, das heißt wie die Anreise des Personals, das ja größtenteils bei einer internationalen Rennserie per Flugzeug vonstatten gehen muss. Das geht natürlich nicht ohne Emissionen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, das zu kompensieren. Zum Beispiel, indem man Ausgleichszertifikate kauft und auf die Art und Weise in Projekte investiert, um an anderer Stelle entweder Emissionen zu vermeiden, zum Beispiel Biomasseproduktion oder Windparks, oder auf der anderen Seite dann auch CO2, weil es ausgestoßen wurde, wieder aus der Atmosphäre rauszuholen, indem zum Beispiel Aufforstungsprojekte in bestimmten Regionen der Welt unterstützt werden. Und das dürfte die Formel E auch einen ganzen Haufen Geld gekostet haben, diese Ausgleichszertifikate und diese Projekte, ja, denn wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir da über eine Größenordnung von in der vergangenen Saison waren es 45.000 Tonnen CO2-Äquivalent sprechen. Das ist schon echt eine Hausnummer.
Und wie? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, emittiert die Formel E also weiter? sagt aber, wir geben dann Geld an eine Firma, die dafür sorgt, dass an anderer Stelle CO2 eingespart wird. So zum Beispiel, ich bin Firma Y, ich pflanze einen Wald und durch den Wald kann ich dafür sorgen, dass minus 30.000 Tonnen CO2 entstehen. Oder CO2-äquivalente Gase jedenfalls. Und dann kann die Formel E sagen, wir machen dann zwar 30.000 plus, aber durch den Wald, den wir mitbezahlen oder vor allem bezahlen, gleicht sich das dann aus und dann sind wir bei Null. Netto Null.
Ja, im Endeffekt ist es so. Und wie gesagt, es wird halt zum Teil über den Ankauf von diesen Zertifikaten geregelt. Und da muss man auch mal sagen, dass es die Zertifikate nicht ganz günstig gibt. Ja, das sind schon, wir reden hier schon über einen siebenstelligen Betrag, den die Formel E da investiert haben muss, um das ausgleichen zu können, was tatsächlich an Emissionen entstanden ist, dass sich auch, wie gesagt, mit dem Rennkalender und dem der anfallenden Transport nicht vermeiden ließ.
Und es ist hier halt auch noch einfach netto. Also ich will die jetzt nicht kritisieren hier, weil das ist eine große Sache. Also das ist die einzige Sportart der Welt, die jetzt plötzlich CO2-neutral sein soll. Trotzdem ist es halt eine Nettoangabe und keine Bruttoangabe. Und ich finde, das sollte man auch unterstreichen. Das kostet zwar eine Menge. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet und das gerade nebenbei nochmal durch den Währungsumrechner gezogen. Wenn die Formel E, das war jetzt allerdings nach Saison 5 und nicht nach Saison 6, alle entstandenen CO2-Tonnen irgendwie ausgleichen wollen würde mit Bäumen, dann bräuchte man 3,8 Millionen Bäume, die man pflanzen müsste. Und die würden ungefähr 18 Millionen Euro kosten. Das ist eine Stange Geld, aber eine, die man vielleicht als großes Unternehmen vielleicht investieren möchte. Trotz alledem ist es, wie gesagt, immer noch eine schöne Nettozahl. Viel besser als was auszugleichen, ist allerdings einzusparen. Und da wird die Formel E, bin ich mir sicher, auch ansetzen, damit diese Bruttosumme, also die insgesamt ausgestoßenen CO2-äquivalenten Treibhausgase, auch in naher Zukunft hoffentlich nach unten gesenkt werden können. Das ist natürlich schwer, wenn man sich Rennkalender anguckt, die immer größer werden und wo die Reisedistanzen immer länger werden. Tobi hat ja gerade schon gesagt, vor allem durch das Verreisen entstehen Emissionen bei der Formel E. Das wäre mit einem Kalendermanagement, bezeichne ich das jetzt einfach mal, einem intelligenteren vielleicht einzugrenzen. Mein Punkt ist einfach, netto null ist schön und gut, viel, viel besser einfach gar nicht Treibhausgase machen, sondern einsparen, erstmal selbst irgendwie einsparen, bevor man dann was ausgleicht im Nachhinein.
Ja, aber ganz auf Emissionen verzichten kann man natürlich nicht. Das, glaube ich, ist auch nicht zielführend, darauf hinzuarbeiten, weil sich das sowieso einfach gar nicht vermeiden lässt. Ja, denn Beispiel Berlin-Tempelhof. Es ist de facto nicht möglich, CO2-neutral auf dem Flughafen den Rennkurs zu errichten. Das geht de facto nicht. Und es ist, ich sag mal, ein schöner Erfolg, der sich auch PR-technisch ganz gut vermarkten lässt. Aber so wie du sagst, es könnte, wenn man tatsächlich wollte, könnte mehr eingespart werden. Man muss nicht von China nach Europa, dann nach Südkorea, dann von da aus nach Indonesien, dann wieder nach Europa, dann nach New York und dann wieder zurück nach Europa reisen für einen Rennkalender. Ja, auf die Art und Weise, ich hatte es ja damals schon in einem Artikel zusammengefasst, auf die Art und Weise könnte man mehr als 50% der entstehenden Reisekilometer einsparen, wenn man das Management ein wenig optimieren würde und diese in meinen Augen unnötigen Sprünge zwischen den Kontinenten einfach unterlassen würde. Aber man hat es jetzt auf andere Art und Weise erreicht, netto bei Null zu stehen. Und es ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Und ich glaube, dafür darf man sich vollkommen zu Recht auf die Schultern klopfen. Denn das muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist was andere Sportarten, egal in welchem Bereich wir reden, bislang noch nicht geschafft haben.
Warum könnte man die Rennstrecke in Berlin nicht CO2-neutral aufbauen, frage ich mich. Gibt doch eigentlich Optionen, einen Gabelstapler auch elektrisch zu betreiben und einen LKW auch.
Klar, aber dann dürftest du nur elektrische Gabelstapler und LKWs haben. Wer soll denn die Infrastruktur dafür bereitstellen? Es ist ja nicht nur ein Gabelstapler, der da aufbaut, sondern es sind 50.
Aber rein praktisch?
Ja, theoretisch
geht das. Das ist eine Frage vom Geld natürlich auch, ne? Aber
ja, sicher.
Eigentlich wäre das ein nettes, auch so eine nette Sache. So ein ganzes klimaneutral, also auch brutto klimaneutrales Rennen.
Ja, aber das ist, da hängt natürlich viel, viel mehr dran, ne? Da sind zum einen sind das die LKWs, die das Material bringen, dann sind es natürlich auch die LKWs, die dann kommen und das Material für die Tribünen bringen, dann sind es die Sachen fürs E-Village, die angeliefert werden, natürlich das Catering kommt noch mit dazu, ja, wie gesagt, dann wie die Fahrer und Teams selber anreisen, da hängt im Endeffekt so viel dran, das, denke ich, wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis das tatsächlich alles ohne Verbrennungsmotoren geschehen kann.
Ihr hört, es ist ganz schön kompliziert, das ganze Klimaneutralitätsthema. Aber wie Tobi richtig gesagt hat, ich glaube, die Formel E klopft sich gewissermaßen auch zu Recht auf die Schulter und macht jetzt Ausgleichsprogramme, Offsetting-Projekte, um eine Klimaneutralität zu erreichen. Aber halt erst im Nachhinein. Den ersten Trockenschwimmversuch haben wir ja schon in wenigen Monaten, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob auch die Vorsaison-Testfahrten klimaneutral werden. Wäre eigentlich nur richtig, wenn auch da irgendwie was für ausgeglichen wird, meiner Meinung nach. Wir können jedenfalls endlich ein Datum anpeilen, wann wir testen, Tobi.
Ja, richtig. Und zwar ist das von Samstag, den 28. November, bis Dienstag, den 1. Dezember. Und zwar, wenig überraschend, geht es mal wieder nach Spanien. Und zwar auf den Circuit Ricardo Tormo nach Valencia.
Oh, Valencia.
Ja.
Hat jemand geübt? Als vom Spiegel.
Tag und Nacht. Nein, mal Spaß beiseite. Es war ja darüber spekuliert worden, dass man in Donington Park wieder fahren wird. Aber vor 3 Jahren erst hat man sich überlegt, dass im September das Wetter in Großbritannien zu schlecht ist und man lieber nach Spanien geht für die Testfahrten. Und jetzt, wo es Ende November, Anfang Dezember stattfindet, will man wieder zurück nach Großbritannien. Das wäre echt mal eine Kackidee gewesen. Von daher ist es wieder wie in den vergangenen Jahren der Kurs in Valencia. Da wird höchstwahrscheinlich auch wieder eine temporäre Schikane auf der Startzielgeraden eingebaut, um, ich sag mal, wenigstens ein kleines bisschen mehr den Startkurs-Flair zu haben als auf der reinen Rennstrecke, die doch relativ wenig Ähnlichkeit mit den Formel-E-Kursen hat. Leider eine schlechte Nachricht. Es werden angesichts der aktuellen Corona-Situation wohl keine Fans erlaubt sein. Und möglicherweise auch eine schlechte Nachricht für uns. Wir wissen selber nicht, ob wir als Journalisten überhaupt vor Ort sein dürfen. Das müssen wir jetzt leider noch abwarten. Und von daher. Ich denke, wir werden auf jeden Fall umfangreich wieder berichten und ihr werdet bei uns wieder alles Wissenswerte erfahren.
Na sicher doch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie jedes Jahr, worum geht's da beim Testfahren eigentlich? Und vor allem, weil wir ja auf einem permanenten Rennkurs sind, was kann man beim Testen lernen?
Ja, Relativ wenig eigentlich.
Die Antwort ist nichts.
Nein.
Ganz so viel vielleicht nicht. Aber ist schon nicht so aussagekräftig immer gewesen.
Genau, es ist nicht so aussagekräftig, vor allem wenn man nachher die Zeiten vergleicht. Darum geht es aber auch überhaupt nicht. Die Teams oder die Hersteller machen ja ihre Testfahrten, um den neuen Antrieb, den sie jetzt einsetzen werden, zu testen. Aber sie haben immer nur ein Fahrzeug, mit dem sie testen können, und dieses Fahrzeug ist dann normalerweise auch ganz alleine auf der Strecke. Das heißt, für die Teams ist es schon ganz wichtig, dass sie dann mal testen, zum Beispiel, wie sich einfach das mit der Kühlung zum Beispiel im Verkehr verhält. Wenn sie im Windschatten fahren, wenn auch mal andere Autos auf der Strecke sind. Das ist nämlich was man tatsächlich bei den Testfahrten, die Hersteller für sich alleine machen, überhaupt nicht testen kann. Und das war auch im letzten Jahr schon ein relativ wichtiger Punkt, gerade damals für die Neueinsteiger in der Formel E, speziell Porsche, da hatte man mir das bestätigt. Und von daher, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine gewisse Standortbestimmung, ja, auch wenn die Zeiten, die am Ende unterm Strich stehen, keine große Aussagekraft haben. Man kann sich tatsächlich zum ersten Mal auch mit anderen Fahrzeugen messen. Man hat auch tatsächlich die Möglichkeit, auch mal die Konkurrenz zu beobachten, die dann wahrscheinlich auch nicht alles geben, aber man kann so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, wie verhalten sich denn andere Autos auf der Strecke, in welchen Sektoren sind andere Antriebe besser als der eigene und so weiter.
Okay. Aber so wirklich, ich weiß gar nicht, kann man in der Formel 1 kann man ein bisschen besser immer beurteilen nach den Vorsaisontestfahrten, wie die Teams aufgestellt sind. Ich habe das Gefühl, in der Formel E wissen wir nach Valencia meistens genauso viel wie vor Valencia. Und so wirklich gute Aussagen kann man eigentlich erst nach dem ersten Qualifying treffen in der Saison. Noch nicht mal in den ersten Trainingssessions. Da fahren ja auch alle ihre eigenen Programme. Und dann auch meistens nur mit 200 kW. Und dann, der erste Vollgasvergleich, den gibt es dann erst im wirklichen Qualifying. Weil genau wie in anderen Rennserien bei vorsaisonalen Testfahrten gibt es natürlich auch in der Formel E dieses berühmte Sandbagging. Also einige fahren nochmal ein paar Runden, um einfach einen rauszuhauen und schöne Schlagzeilen zu kriegen am Ende vom Tag, und andere geben sich damit zufrieden, dass sie einfach nur 95 Runden absolviert haben oder so.
Ja. Das stimmt leider, sage ich mal, an der Stelle. Also ja, auch wenn man jetzt mal guckt, wer letzte Saison in Valencia am schnellsten gewesen ist. Ja, das war Max Günther. Am letzten Tag ist er eine 1:15:0 gefahren. Vor Pascal Wehrlein und Nico Müller, die beide eine 1:15:1 gefahren sind. Und dann Vierter war Antonio Felix da Costa vor Mitch Evans. Max Günther und auch Antonio Felix da Costa haben ein Rennen gewonnen, genau wie Mitch Evans. Ja, aber Wehrlein und Nico Müller sind nicht wirklich vorne um die Meisterschaft mitgefahren. Weil weder der Mahindra noch der Dragon so konkurrenzfähig waren in der Saison. Deshalb, die Aussagekraft ist wirklich überschaubar. Und von daher, es geht, denke ich mal, da eher um andere Dinge als um reine Performance-Tests.
Eine schlechte Nachricht gibt's ja von diesen Daten ausgehend, 28. November bis 1. Dezember, für Nick Cassidy, Virgin-Neuling, der könnte vielleicht nicht fahren in Valencia. Warum das denn?
Ja, Nick Cassidy ist ja nicht nur in der Formel E aktiv, sondern fährt auch in der japanischen Super GT. Und die hat an diesem Wochenende ihr Saisonfinale in Fuji. Und da Nick Cassidy Nick Cassidy ist jemand, der auch in der Super GT mit um die Meisterschaft fährt. Und daher weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der da bereit wäre oder überhaupt vertragsmäßig das Saisonfinale auslassen dürfte. Daher ist natürlich die Möglichkeit, dass er die Testfahrten in Valencia verpassen wird oder höchstenfalls am Montag ins Rennauto steigt. Dass er höchstenfalls am Dienstag, das der letzte Tag der Testfahrten ist, ins Auto steigt und Virgin für die ersten zwei Tage einen anderen Fahrer nehmen müsste.
Was natürlich alles andere als hilfreich wäre für Cassidy. Ich meine, der ist ja jetzt in Marrakesch gefahren 2020 beim berühmten Rookie-Test. Aber da sind wahrscheinlich seine einzigen Formel-E-Erfahrungen, denn Virgin ist ein Kundenteam. Die haben vor einigen Jahren noch ihre Motoren selbst gebaut. Seit zwei Jahren beziehen die ihre Antriebe von Audi. Und Audi kann selbst darüber entscheiden, welchen Teams sie ihre zur Verfügung stehenden Herstellertestfahrten geben. Audi hat insgesamt 21 Testtage, die sie frei verwenden dürfen in einem vorgegebenen Zeitraum. Und die können die halt austragen, wie sie wollen. Und selbstverständlich bevorzugen die großen Hersteller ihre eigenen Herstellerteams. Audi ist mit Abt in der Formel E vertreten. Also Abt das Team, nicht mehr der Fahrer. und deswegen fährt Audi Abt alle Testtage in der Regel jedenfalls. Genau das Gleiche hat damals für Probleme gesorgt bei Tachita, als die Kundenteam von Renault waren. Renault mit Adams ein eigenes Team gehabt, Tachita hat keinen Testtag abbekommen und hat deswegen deutlich aufholen müssen in den ersten Rennen der Saison. Und ähnlich ist die Situation eben für Virgin, die einerseits keine eigenen Testtage haben, damit als Team Probleme haben. Und dann kommt noch der Rookie Nick Cassidy dazu, der selbst keine wirklich signifikanten Formel-E-Erfahrungen bisher hatte. Das ist ein schneller Knabe, keine Frage, der kann gut Auto fahren. Aber Formel-E-Lernen ist halt eine Sache, die man am besten in langen Tagen macht, wo man sich viel mit dem Auto auseinandersetzen kann, sich darauf konzentrieren kann und dann die Rennsituation, also jetzt nicht ins ganz kalte Wasser reingeschmissen wird, wenn man in Rennsituationen kommt. Das wäre wirklich bitter für ihn, wenn er wegen dem Super-GT-Finale seine einzige Testmöglichkeit auslassen könnte und dann als blutiger Anfänger ins kalte, chilenische Wasser geschmissen wird. So kalt ist es wahrscheinlich gar nicht da, Hochsommer im
wahrscheinlich
Januar.
Nicht im Januar.
Aber macht ja nichts. Ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ich hoffe, ich kann ihm ja jetzt keinen Misserfolg wünschen in der Super-GT, aber er könnte sich's einfacher machen, jedenfalls in seine Formel-E-Karriere zu starten.
Definitiv. Und wie gesagt, es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie seine Vertragssituation ist. Ja. Damit steht und fällt es einfach, wie gesagt, er ist in der Super-GT sehr erfolgreich, ist der ja amtierender Vizemeister, hat im vergangenen Jahr die Meisterschaft nur um 2 Punkte verpasst. 2017 war er sogar schon mal Champion. Ich glaube, da geht es um ziemlich viel für ihn. Er hat auch in dieser Saison tatsächlich schon ein Rennen gewonnen, liegt aktuell mit einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Platz der Meisterschaft. Ich kann in keinster Weise abschätzen, wie seine Vertragssituation ist, ob er der Super-GT Vorrang einräumen muss, ob er das möglicherweise selbst entscheiden kann und sich für die Super-GT entscheidet, um die Meisterschaft mitfahren zu können. Es ist sehr viel Spekulatius.
Geht ja auf die Winterzeit zu.
Richtig.
Ich habe mir auch schon Spekulatius gekauft letzte Woche.
Nee, ich noch nicht.
Jetzt auch mal Sachen eingestehen in aller Öffentlichkeit, aber bei mir steht schon eine Packung Spekulatius zu Hause. Nick Cassidy ist ja ein alter Red Bull Junior, steigt jetzt in die Formel E. Ich glaube, der hat aber keine allzu großen Red Bull-Verbindungen mehr in die Formel E ein. Unter anderem im Red Bull-Programm war ja auch damals der neue Formel-E-Meister Antonio Felix da Costa. Und um den geht es auch.
Der Formel-E-Fakt der Woche.
Also da war der Anschluss ja mal gar nicht gut. Im Fakt der Woche geht es um Antonio Felix da Costa. Der hat in der letzten Saison 3 Rennen in Folge gewonnen. Nämlich Marrakesch, Berlin 1 und Berlin 2. Und das ist gar nicht mal so gewöhnlich. Das hat vor ihm nur ein einziger anderer Fahrer geschafft, nämlich Sebastian Buemi bei den ersten drei Rennen in der Saison 2016-17. Das war in Hongkong, in Marrakesch und in Buenos Aires. Und ist Buemi da Meister geworden in der Saison?
Ja. Nein.
Nein. Okay.
Nein.
Nee, du hast recht. Di Grassi. Oh, der wird genau. Glünchen, wenn der das hört. Ich dachte, ich mache jetzt hier noch schön den Sack zu und sage hier, na klar, wer jetzt drei, immer alle Fahrer, die drei Rennen in Folge gewinnen, werden dann Meister. Na, war auch gehörig knapp, ne? Aber Buemi war in dem Jahr kein Formel-E-Meister. Im Jahr davor nein. Allerdings.
Da kam die Schikane in Montreal dazwischen.
Ja, und ein WEC-Vertrag auch. Ich sag ja, es lag vor allem am WEC-Vertrag.
Ich sag ja, es lag vor allem an der Schikane in Montreal.
Das war ein spektakulärer Crash. Der schwerste, abgesehen von Heidfeld, Prost im ersten Rennen, den wir, glaube ich, bisher hatten in der Formel E.
Und Daniel Abt in Mexiko, würde ich sagen.
Du hast recht, ja. Aber der war nicht so spektakulär.
Das stimmt.
Was war für dich der spektakulärste Formel-E-Crash, ausgeklammert Peking 2014?
Jetzt wollte ich gerade Peking 2014 sagen. Nelson Piquet in Mexico City.
Womit wären? Ja, das hätte ich auch gesagt. Ja. Wer wissen möchte, was da passiert ist, Saison 5 war das Rennen. Mit einem dicken Unfall. Tobi, du bist gerade so schön im Redefluss oder sowas. Oh. Wollen wir direkt weitermachen mit deiner nächsten Rubrik oder deiner einzigen Rubrik?
Das können wir gerne machen.
Intro ab. Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Die Formel E ist zwar in der Sommer- oder Herbstpause, wie man es auch immer bezeichnen mag, aber in den anderen Elektrorennserien ist eine Menge los. Beispielhaft möchte ich jetzt nur einmal die Extreme E nennen, denn die hat ihre Testfahrten in Südfrankreich abgehalten. Unter anderem am Steuer Valtteri Bottas, Billy Monger, Sophia Flörsch, Jean-Éric Vergne und die beiden neu vorgestellten Andretti-Fahrer Hansen und Mannings.
Der Bottas hält sich beschäftigt. Dabei hat er gar keine Pause eigentlich.
Nö, aber er ist ja Finne und die fahren schon mal gern Rallye-Autos, habe ich gehört. Und von daher, das wäre natürlich der absolute Hammer. Ja? Lewis Hamilton mit eigenem Extreme E-Team und Valtteri Bottas als neuer Fahrer. Das hätte was.
Das hätte wohl echt was. Die Frage ist natürlich, ob er das neben seinem Formel-1-Projekt machen könnte. Der hat ja einen Vertrag für 21, nicht wahr?
Der hat einen Einjahresvertrag für 21 nochmal bekommen, ja. Es gibt ja noch keinen Formel-1-Rennkalender für 21. Daher weiß ich nicht, ob es potenziell Terminkonflikte gäbe. Aber der Saisonauftakt zum Beispiel, der ja im Senegal stattfindet, das sollte kein Problem sein.
Vorausgesetzt, der wird nicht auch noch verschoben. Da hört man ja hinter den Kulissen schon Sachen, dass das nochmal einen Monat oder zwei nach hinten gehen könnte. Voraussichtlich Ende Oktober dürften wir da mehr drüber erfahren. Aber nach offiziellem Stand hast du recht, eigentlich könnte Bottas im Senegal fahren. Wir warten mal ab. Die Finnen, du sagst es ja, die lernen ja Auto fahren, bevor sie laufen können. Und vor allem Rallye fahren und bevor sie genau. laufen können. Ne? Hört man so jedenfalls. Tobi! Ich habe das Gefühl, wir nähern uns schon dem Ende dieser Episode und frag dich, was du in den nächsten zwei Wochen vorhast.
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Oder vier sogar, wir sind ja noch ein bisschen länger weg.
Ich denke, ich werde die Zeit nutzen und ein wenig entspannen.
Das klingt nach einer guten Sache. Das mache ich auch. Ich fahre in Urlaub, ich freue mich schon riesig. Ui. Der einzige Urlaub dieses Jahres. Das wird schön. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, braun gebrannt und richtig, ich kann wahrscheinlich schon gar nicht mehr Deutsch sprechen, weil ich so genossen habe, einfach mal im Ausland zu sein, einfach mal nichts zu machen. Dann bin ich zurück mit Tobi, hoffentlich mit Timo und mit Svenja, wenn es weitergeht im E-Pod. Wir melden uns zurück in 4 Wochen. Das ist jetzt auch nicht so lang. Und dann sind wir zurück im E-Pod. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.